Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Schlechte Noten für das Energieland Nordrhein-Westfalen. So viel sei vorab verraten über die Fortschritte oder Nichtfortschritte der Bundesländer beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Einzelheiten dazu gleich. Die UN-Klimakonferenz naht, doch deutsche Nichtregierungsorganisationen finden Deutschland bislang wenig glaubwürdig. Gleichzeitig machen sich viele Entwicklungsorganisationen, Umweltorganisationen Sorgen, wie sie den so plötzlich beschlossenen Umzug der UN-Klimakonferenz von Chile nach Madrid bewältigen können. Ein Interview dazu mit Sabine Minninger von Brot für die Welt. Nicht nur die Deutschen, auch die tschechischen Winzer machen sich Gedanken, auf welche Rebsorten sie wegen des Klimawandels umsteigen sollten. Und im Verbrauchertipp erfahren sie, wie sie strahlungsarme Handys oder Smartphones finden. Welche Bundesländer haben die Nase vorn beim Ausbau von Wind- und Sonnenenergie? Dies ermittelt alle zwei Jahre ein gemeinsames Forschungsprojekt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. ZSW nennt sich das abgekürzt. Mit im Team die Professorin und Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Von ihr, mit ihr sprach ich vor dieser Sendung, wollte ich als erstes wissen, welches Bundesland in absoluten Zahlen am meisten Strom aus erneuerbaren Energien produziert.
Ja, wir messen ja unterschiedliche Indikatoren. Das sind nicht nur, wie jetzt sagen, der Output, also wie viel produziert wird an erneuerbaren Energien, sondern auch, was die einzelnen Bundesländer machen, damit der Ausbau vonstatten geht. Sei es jetzt, dass man Programme auferlegt, sich Zielkataloge vornimmt oder auch gezielte Unterstützung für Unternehmen anbietet. Und da ist es nach wie vor jetzt so, dass Schleswig-Holstein Spitzenreiter ist. Baden-Württemberg hat aufgeholt, ist zwar jetzt in den absoluten Zahlen bei erneuerbaren Energien noch nicht ganz oben mit dabei, aber deutlich im Aufholprozess, und Bayern ist auf Platz 3.
Aus welchen Quellen kommt insgesamt der erneuerbare Strom oder der Strom aus erneuerbaren Energien?
Ja, wir messen ja alle erneuerbare Energien. Das beginnt bei der Windenergie, es ist Solarenergie, aber auch Biomasse. Aber es werden auch zum Beispiel Wärmepumpen gezählt, also wie hoch der Anteil aus erneuerbarer Wärme beispielsweise ist, wo ja Baden-Württemberg sehr gut aufgestellt ist, oder auch Brandenburg im Bereich Wärmepumpen. Aber insgesamt sind es alle erneuerbaren Energien, und Windenergie und Solar sind ja diejenigen, die auch am meisten dominieren.
Wobei eben bei Wind ja offenbar ein gewisser Einbruch stattfindet. Wie entwickeln sich die einzelnen Energiearten?
Ja, wir müssen dazu sagen, diese Statistik, der bezieht sich ja auch immer auf die Vergangenheit. Da war es eben schon noch so, dass die Windenergie deutlich ausgebaut wurde. Aber jetzt aktuell, aufgrund der verschlechterten Rahmenbedingungen, der Ausbau gerade in diesem Jahr von Windenergie ja nahezu zum Erliegen gekommen ist. Und da mahnen wir auch sehr deutlich, dass sich das ändern muss. Wenn man die Energiewendeziele erreichen will, muss deutlich mehr passieren beim Ausbau aller erneuerbaren Energien.
Liegt es an der Windenergie, dass Nordrhein-Westfalen, das ja auch traditionell ein Kohleland ist, abgerutscht ist von Rang 13 auf Rang 10?
Ja, Nordrhein-Westfalen ist ja noch nie wirklich im oberen Spitzenfeld dabei gewesen, sondern immer auf den hinteren Plätzen, was immer noch daran liegt, dass der Anteil von Kohle sehr hoch ist und dass man sich sehr schwer tut mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien, was gerade auch der Ausbau der Windenergie angeht, wo man jetzt noch Abstandsregelungen eingeführt hat und zwar jetzt bei einzelnen Indikatoren es gar nicht so schlecht abschneidet, aber insgesamt deutlich mehr Luft nach oben ist. Und gerade wenn auch Nordrhein-Westfalen die Energiewende erreicht, will, weggehen will von der Kohle, da muss deutlich mehr passieren in Richtung erneuerbare Energien.
Brandenburg ist auch Kohleland. Was ist von der neuen rot-schwarz-grünen Regierung zu erwarten in Erneuerbaren, bei den erneuerbaren Energien?
Ja, Brandenburg war ja in den vergangenen Messungen immer sehr weit vorne. Das ist es jetzt leider nicht mehr. Es wird immer noch sehr viel Kohle genutzt, aber man hat eben schon einiges an Erfolgen in der Vergangenheit zu verzeichnen. Jetzt muss man deutlich zulegen wieder. Es sind ja auch neuere Entwicklungen, die hinzukommen, gerade wenn jetzt auch die Elektromobilität zunehmen soll. Da ist interessanterweise gerade Brandenburg, weil wir diesmal auch Elektromobilität messen, eigentlich ganz hinten, hatte also riesige Aufholpotenziale und muss jetzt auch nachlegen, wenn es darum geht, noch mehr erneuerbare Energien auszubauen.
Braunkohleabbau zerstört eine ganze Landschaft. Dörfer müssen umgesiedelt werden. Dorfgemeinschaften müssen sich neu sortieren. Allerdings ein Windpark direkt vom Haus kann auch eine Belastung sein. Was ließe sich da verbessern, um einen Kompromiss zu finden zwischen dieser Abstandsregelung 1000 Meter von einer Bebauung von 5 Häusern als sehr restriktiv und einer, sagen wir mal, windkraftfreundlicheren Lösung?
Ja, die Abstandsregelung, die man da jetzt vorgeschlagen hat, die ist wirklich tatsächlich sehr kontraproduktiv. Damit würde der Zubau von Windenergie ja nahezu fast zum Erliegen kommen. Damit wird man die Energiewendeziele nicht erreichen. Wir schlagen vor finanzielle Beteiligungsmodelle, dass es ermöglicht, dass überall in ganz Deutschland auch eine einheitliche Regelung da ist, dass sich Kommunen, Regionen beteiligen können in dem Moment, wo auch die Bürger merken, dass sie finanzielle Vorteile dadurch haben.
Aber das Geld würde an die Kommune fließen und nicht an den Bürger, der jetzt im Windschatten dieses großen Rotors ist.
Aber indirekt dann eben schon. Also erstmal geht es ja darum, dass man jetzt auch nicht so nah an die Kommunen ranbaut, dass man da direkt im Windschatten sitzt. Diese Regelung, die man heute hat, sieht das ja auch schon so vor. Es gibt auch genügend Flächen und die muss man auch ausweisen, dass man eben nicht so nah an die Bevölkerung rangeht. Das eine, aber zum anderen ist es dann schon so, auch indirekt würde ja auch ein Bürger in einer Kommune profitieren, wenn beispielsweise das Schwimmbad oder der Bus dadurch finanziert wird und man dadurch auch Vorteile hat. Man sieht einfach in der Akzeptanzforschung, in dem Moment, wo das möglich ist, sind die Bürger sehr viel eher bereit, da auch gemeinschaftlich mitzugehen.
Es wird aber geklagt, dass die Grundstückspreise dann sinken. Der Wertverlust, den trägt der einzelne Bürger.
Also es kommt jetzt darauf an, wo es genau ist. Also es gibt ja auch genügend Möglichkeiten, 2% bundesweit der Flächen so auszuweisen, dass man eben gerade nicht diese Wertverluste hat. Wir haben in Deutschland eine sehr starke Infrastruktur. Wir bauen Straßen, Parkplätze, überall alles Mögliche aus, Gewerbeflächen. Und da gibt es tatsächlich auch genügend Möglichkeiten, dass man solche Flächen, die eben nicht direkt an der Wohnbebauung sind, dafür nutzt, auch für Windanlagen oder für erneuerbare Energien insgesamt.
Und das Interview mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben wir vorab aufgezeichnet. Noch 5 Tage bis zur UN-Klimakonferenz. Europa müsse die Herausforderung des Klimawandels mutig annehmen, warb Ursula von der Leyen erneut heute Morgen vor dem Europaparlament, kurz vor der Wahl der neuen EU-Kommission. Deutsche Umweltverbände wünschen sich dabei deutlich mehr Einsatz der Regierung Merkel. Benjamin Dirks.
Die großen deutschen Umweltverbände haben der Bundesregierung vorgeworfen, dass sie angesichts der drohenden Erderwärmung zu wenig tue, um gegenzusteuern, und forderten konkrete Schritte vor dem anstehenden Weltklimagipfel in Madrid. Die Organisationen verlangten heute in Berlin vor allem einen schnellen Ausstieg aus der Kohlekraft. Die Regierung solle zumindest die Schritte umsetzen, die sie bereits zugesagt habe, sagte Martin Kaiser, der Geschäftsführer von Greenpeace.
Die Bundesregierung hatte ja versprochen, den Kohlekompromiss 1:1 umzusetzen. Und 10 Monate nach dem Kohlekompromiss ist noch immer kein einziges Kraftwerk vom Netz genommen worden. Hier fordern wir gerade CDU-Wirtschaftsminister Altmaier auf, jetzt endlich einen Gesetzentwurf vorzulegen, noch in diesem Jahr, der erste 4 Kraftwerksblöcke in diesem Jahr abschaltet und die nächsten dann im nächsten Jahr.
Die Umweltverbände befürchten, dass der Kohleausstieg nicht die erhoffte Wirkung aufs Klima haben könnte, wenn es wie derzeit geplant verabschiedet wird. Wenn es schlecht läuft, könnte es dazu führen, dass das Gesetz gar nicht zur Senkung des CO2-Ausstoßes führt, sagte Kai Niebert, Präsident des Umweltdachverbands Deutscher Naturschutzring, kurz DNR. Der Nachhaltigkeitsexperte der Universität Zürich saß in der Kohlekommission, die den Ausstieg verhandelt hat.
Im derzeitigen Gesetzesentwurf zum Kohleausstieg ist nicht vorgesehen, dass die CO2-Zertifikate, die frei werden durch die Stilllegung von alten abgeschalteten Kohlemeilern, dass die tatsächlich auch aus dem Markt genommen werden. Das heißt, im Zweifelsfall haben wir einen milliardenteuren Kohleausstieg ohne tatsächlich Klimaschutzauswirkungen. Die Kohlekommission hat empfohlen, die zu streichen, alles andere wäre auch Irrsinn.
Besonders erzürnt die Umweltaktivisten die geplante Abstandsregelung für Windkraftanlagen in dem Gesetzesentwurf, der am 3. Dezember verabschiedet werden soll. Nach dem Gesetzesentwurf müssen sie zumindest 1 Kilometer von Siedlungen entfernt stehen. Durch diese Einschränkung der Windkraft würde es aber unmöglich, den gewünschten Anteil erneuerbarer Energien von 65% zu erreichen, sagte Michael Schäfer, Klimaexperte des WWF.
Wir sind einer Meinung mit dem Bund der deutschen Industrie, mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, mit allen Umweltverbänden, dass dieses Gesetz gefährlich ist, dass es Arbeitsplätze in einer Zukunftsbranche gefährdet und dass es weg muss.
Schäfer warf der Bundesregierung vor, dass sie Kritik an der Windkraft in Teilen der Bevölkerung vorschiebe. Der ohnehin eingebrochene Ausbau der Windkraft drohe auf Jahre gelähmt zu werden. Die Abstandsregelung müsse vor dem Beginn des Weltklimagipfels am 3. Dezember vom Tisch sein. Einige positive Impulse konnten die Vertreterinnen und Vertreter der Umweltorganisationen auch erkennen, etwa im umstrittenen Klimaschutzpaket. Allerdings würden die häufig durch gegenteilige Maßnahmen wieder aufgehoben, sagte Verena Greichen, stellvertretende Bundesvorsitzende des BUND.
Gut war es, dass es Sektorziele gibt. Das heißt, es ist klar, auch der Verkehrssektor muss liefern, auch der Landwirtschaftssektor muss liefern. Aber alles, was reingeschrieben wurde, hat gleich auch noch eine gegenteilige Wirkung. Also zum Beispiel, was richtig und wichtig ist, Senkung der Mehrwertsteuer auf die Bahn und Erhöhung von Flugpreisen. Aber dass man dann gleichzeitig einen Teil der Ticketabgabe dafür nutzt, Regionalflughäfen zu subventionieren, ist natürlich absurd.
Die Verbände forderten, dass die federführenden Staaten vor dem UN-Klimagipfel ihre Klimaschutzbeiträge anheben, weil die bisherigen Beiträge nicht ausreichten, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen.
Benjamin Dirks über die Forderungen deutscher Umweltverbände an die Bundesregierung vor der UN-Klimakonferenz. Ende Oktober knallte die Nachricht in die UN-Welt. Chiles Regierung sagte wegen zahlreicher Demonstrationen die Ausrichtung der UN-Klimakonferenz ab. Madrid bot sich als Alternative an, was den Vorteil hat, dass wenigstens alles, was auf Spanisch vorbereitet ist, schlicht weitergegeben werden kann. Und schließlich bleibt auch die Konferenzleitung bei Chile. Danach begann bei allen Delegationen, egal ob Regierung oder aus der Zivilgesellschaft, ein hektisches Umplanen. In Berlin bin ich mit Sabine Minninger verbunden von der evangelischen Entwicklungsorganisation Brot für die Welt. Frau Minninger, wie haben Sie es bisher bewältigt?
Das war eine der größten Herausforderungen, die wir in Bezug auf der Planung und Vorbereitung eines Weltklimagipfels jemals bewältigen mussten. Es ist so, dass Brot für die Welt vor allen Dingen Anspruch hat, den Menschen aus dem globalen Süden Zugang zu geben zu diesen Klimagipfeln. Das ist oft schon mal einfach nur eine logistische Herausforderung. Viele Partner von uns, zum Beispiel aus Bangladesch, verfügen nicht über eine Kreditkarte, mit der sie sich ein Hotel buchen können. So übernehmen wir das eben. Wir buchen dann eben die Hotels, machen eine Vorab-Anzahlung und das haben wir auch in dem Fall von Chile gemacht. Das heißt, dass wir jetzt etliche Hotelzimmer in Chile schon bezahlt haben und jetzt hoffen, dass wir das Geld auch wieder zurückbekommen.
Wie stehen die Chancen?
Ich hoffe sehr gut, denn zumindest hat die chilenische Regierung sich bemüht gezeigt, allen Konferenzteilnehmern, die bereits schon Geld angezahlt haben in Hotels in Santiago de Chile, sie zu unterstützen, dass man das Geld auch wieder zurückbekommt. Aber zum Beispiel die Verhandlungen mit den Airlines laufen noch. Und da bin ich jetzt eher mal skeptisch, weil die meisten Konferenzteilnehmer und jetzt nicht nur Brot für die Welt, sondern auch mit allen anderen, ob das jetzt Regierungen sind oder Zivilgesellschaft oder Pressevertreter, also die meisten Leute haben Flüge gebucht, die eben nicht stornierbar sind, sondern nur umbuchbar.
Weil die wahrscheinlich günstiger auch waren, ja?
Sehr viel günstiger.
wie handeln jetzt Organisationen, die nicht so einen Partner wie Sie an der Seite haben, zum Beispiel aus Argentinien oder aus den Philippinen?
Ja, wir haben jetzt leider schon auch gemerkt, durch unsere Netzwerke und Bündnisse, die wir haben im globalen Süden, dass sehr viele, vor allen Dingen kleine Organisationen, die an der Graswurzel arbeiten, diese Umzugskosten nicht mehr stemmen können. Sie haben jetzt ihre Teilnahme abgesagt. Viele auch erst in dieser Woche, die noch versucht haben, eben an Mittel ranzukommen oder ihre vorgestreckten Zahlungen wieder zurückzubekommen und dann eben eine Buchung Madrid möglich zu machen. Aber hier stehen zwei Dinge im Weg, logistischer Art und auch finanzieller. Das eine ist, zum einen ist Geld in Chile gebunden, was die kleinen Organisationen eben nicht mehr zur Verfügung haben und darauf warten, dass sie es zurückerstattet bekommen. Zum anderen sind aber auch die Kosten in Madrid sehr hoch, weil das jetzt so kurzfristig reinkam. Die Hotelkosten waren schon wesentlich höher gewesen, als es die Ausgangssituation für uns war, als wir ein Jahr vor dem Ausrichten des Klimagipfels in Chile. Wir haben so 10-12 Monate vorher schon unsere Hotelzimmer in Chile reserviert und auch bezahlt. Das heißt, wir haben da einen sehr guten Kurs bekommen.
Welchen Unterschied macht es, ob die Zivilgesellschaft aus den Entwicklungsländern bei so einem Gipfel dabei ist oder nicht?
Nun, der Klimawandel trifft vor allen Dingen die ärmsten Bevölkerungsgruppen und die sollten in der Lage sein, für sich selbst zu sprechen, für ihre eigenen Bedürfnisse und Forderungen vor Ort auch einzustehen. Denn sie sind der Motor der Ambition dieser Klimagipfel. Es gäbe, glaube ich, keine Klimagipfel mehr, wenn die Ärmsten nicht betroffen wären, sich einbringen würden. Sei es jetzt die Marshallinseln zum Beispiel, die beim Pariser Klimagipfel durchgesetzt haben, dass eben die globale Erwärmung nicht nur auf 2 Grad, sondern auf 1,5 Grad gesetzt werden soll. Und das erleben wir natürlich nicht von den großen Dinosauriern, also die Industriestaaten, die bringen keine Ambitionen rein. Ganz besonders tragisch ist es, dass es bei diesem Klimagipfel in Madrid vor allen Dingen um das überlebenswichtige Thema geht, gerade für die ärmsten, verletzlichsten Bevölkerungsgruppen. Und zwar fordern sie die Unterstützung in der Bewältigung von bereits eingetretenen Klimaschäden. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema für sie, reiche Staaten dazu zu bewegen, die Klimakosten, die sie verursachen, zu übernehmen und
Sabine
eben die Schäden zu beheben.
Minninger von Brot für die Welt, vielen Dank für das Gespräch. Der Süden von Mähren ist die wärmste Gegend von Tschechien und deshalb, weil auch die Böden dort stimmen, seit Jahrhunderten eine Weinbauregion. Auch die Winzer dort registrieren die Veränderungen im Klima und fragen sich, welche Folgen das für ihre Rebstöcke und für den Weinbau insgesamt haben wird. Peter Lange hat sie besucht.
Jiří Kopeček ist seit Kindheitstagen mit dem Weinbau beschäftigt und hat in seinem langen Leben viel mitgemacht, auch was das Wetter angeht. Der These vom Klimawandel mag er nicht so recht folgen. Ich denke, dass sich das Klima nicht ändern wird, meint der Präsident der Weinakademie in Valtice. Ich habe schon Zeiten erlebt, als der Schnee hier kniehoch lag und dann gab es Zeiten, in denen es überhaupt keinen Schnee gegeben hat. Božek Svoboda hat dagegen ein schlechtes Gefühl, wenn er auf die Veränderungen der letzten Zeit schaut. Svoboda ist Geschäftsführer zweier Weinbaubetriebe und hat den Titel Winzer des Jahres 2019 gewonnen. Es ist nicht normal, wenn 10 Tage lang 40 Grad sind. Als ich klein war, gab es hier und da mal 35 oder 32 Grad. Das gibt es nun ständig. Ende Mai gibt es Frost. Darüber redet niemand. Das ist aber auch nicht normal. Božek Svoboda beobachtet, wie sich als Folge der Temperaturausschläge Krankheitserreger in den Reben ganz anders entwickeln. Das Tempo der Veränderung macht ihm Angst. Hier haben wir diesen Chardonnay. Von dem wird es vielleicht noch ein oder zwei Jahrgänge geben. Wir haben hier jetzt Pflanzenkrankheiten, die sonst eher für Südeuropa typisch waren. Und der Chardonnay ist dafür sehr anfällig. Am jetzigen Standort stirbt er uns weg. Es ist nicht die Hitze allein, die den Winzern Sorgen macht.
Immer ist dieses Gebiet trockener und mit höheren Temperaturen,
sagt Karla Pasterkova. Sie betreibt mit Mann und Sohn eine kleine Winzerei in Mikulov. 2019 sei es mit der Dürre nicht ganz so schlimm gewesen wie in den Vorjahren, aber
haben wir Probleme, wenn wir neue Weingärten pflanzen. Da gibt es viele Probleme, da müssen wir also die neue Reben auch gießen, haben sie nicht so viel Wasser, wie sie brauchen.
Anders als in den Halbwüsten von Zentralspanien sind unsere Reben verwöhnt und finden normalerweise schon bis in 1 Meter Bodentiefe das Wasser, das sie brauchen, erläutert Pavel Pastorek, Gründer und Leiter der Winzergenossenschaft von Čekovice. Aber durch das Niederschlagsdefizit der letzten Jahre ist dieser erste Meter unter der Oberfläche zu trocken und die Rebe hat nicht die Fähigkeit, sich in 1 bis 2 Jahren umzuorientieren. Noch ist das den Rebstöcken nicht anzusehen, aber auch das kann sich ändern, wenn die Dürre in Tschechien andauert. Wäre es eine Alternative, hier dann südeuropäische Weinsorten anzusiedeln?
Nein,
dazu ist der Winter bei uns zu kalt. Wir sind ein Binnenland. Manchmal haben wir minus 15 bis minus 18 Grad. Das ist das Problem. Hitze im Sommer bedeutet noch nicht, dass man hier Sorten machen kann, die für Südeuropa typisch sind, sagt auch Božek Svoboda. Entscheidend ist immer die Zahl der Tage, die die Trauben brauchen, um zu reifen, also die Vegetationszeit. 110, 120 Tage für die einen, 160 bis 180 Tage für andere. Das ist der entscheidende Faktor. Jiří Kopeček, ein Nestor des Weinbaus in Südmähren, will sich von den Veränderungen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich denke, jetzt haben wir wieder einen der gängigen Erwärmungszyklen. Sollte es so geschehen, werden wir die Trauben eben früher lesen. Das sieht Bożek Swoboda ganz anders. Nach seiner Auffassung kommen auf den Weinbau in Mähren schwere Zeiten zu. Ich denke, wir 50-Jährigen werden es noch irgendwie schaffen, aber unsere Kinder und deren Kinder werden es schon viel schlimmer haben.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Mobilfunkstandard LTE 4G soll möglichst bald von dem schnelleren 5G-Standard abgelöst werden. Allerdings, es müssen mehr Funkmasten aufgestellt werden, weil die Sendeleistung geringer ausfällt. Nicht jedes Smartphone ist 5G-tauglich. Wer sich ein neues Handy zulegen will, kann dessen Strahlenbelastung anhand des sogenannten SAR-Wertes erkennen. Susanne Littenbauer mit dem Verbrauchertipp.
Wer in Technikmärkten an den langen Reihen der Mobilfunkmodelle entlang geht, sucht ihn vergebens. Neben vielen technischen Details ist der SAR-Wert der viel umworbenen Geräte nicht sofort ersichtlich. Die wenigsten Kunden fragen danach, meint ein Mitarbeiter.
Das sind so technische Sachen, die tatsächlich nur in den Verbrauchsanweisungen irgendwo drin stehen. Aber nee, also steht nicht drauf.
SAR steht für die spezifische Absorptionsrate, die vom Menschen beim Benutzen eines Mobilfunkgerätes am Ohr bzw. per Freisprechanlage aufgenommen wird und seine Gesundheit belasten kann. Alle auf dem Markt gehandelten Handymodelle müssen heute den gesetzlich festgelegten Maximalwert von 2 Kilowatt pro Kilogramm einhalten, sagt Gunde Ziegelberger vom Bundesamt für Strahlenschutz, BFS. Eine Liste mit rund 2600 der gängigsten Mobilfunkgeräte und deren SAR-Werten ist auf der Webseite des BFS abrufbar. Ein Blick auf die Liste zeigt, die wenigsten Handys erreichen den Maximalwert. Bei den neuen 5G-Modellen sinkt die Strahlenbelastung weiter, aus mehreren Gründen, so die Expertin.
Die Handys sind größer geworden und wenn dann die Antenne unten beim Handy liegt, ist das bei den neueren Modellen automatisch weiter vom Kopf entfernt als bei den kleinen Handys früher.
Außerdem nutzen die neuen 5G-Frequenzen eine höhere Übertragungsrate, so Ziegelberger. Daten, Videos und Sprachnachrichten werden in kürzerer Zeit verschickt, die Strahlenbelastung sinkt. Während heutige 3G- oder LTE-Technik für das Verschicken von Daten je nach Netzabdeckung bis zu einigen Minuten benötigen, mit entsprechender Dauerstrahlendosis, minimiert sich diese Zeit bei 5G-Handys beträchtlich. Will man die Strahlendosis weiter reduzieren, gelten für 5G-Handys dieselben Regeln wie für herkömmliche Modelle.
Freisprechanlage, Handy daneben zu legen, den Abstand zu vergrößern, dadurch die Exposition zu verringern, das ist durchaus etwas, was wir speziell für Vielnutzer und für die Jugendlichen durchaus empfehlen.
Bernhard Brenner vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sieht in der neuen 5G-Technik nur Vorteile für den Nutzer.
Diese Geräte sind moderner, sind effizienter. Die Strahlendosis am Kopf wird geringer sein. Und wenn Sie jetzt über Internet telefonieren, haben Sie wesentlich geringere Strahlendosen als mit der alten GSM-Technik.
Je höher die Frequenzen, die die 5G-Mobiltelefone nutzen, umso geringer sei die Belastung für den Menschen, da sie nicht so tief in die Haut eindringen, erklärt Brenner. Außerdem sei die moderne Antennentechnik umweltfreundlicher.
Die Antennen sind intelligente Antennen. Die können sich auf den Endnutzer einstellen. Ja, es wird nicht mehr breit abgestrahlt, sondern gezielt auf den Endnutzer.
Dass höhere Frequenzen geringere Reichweiten haben und deshalb mehr Basisstationen gebaut werden müssen, sei für den Menschen kein Problem, betont Gesundheitsforscher Brenner.
Der Verbrauchertipp von Susanne Littenbauer. Ob die Wahl von Ursula von der Leyen glatt über die Bühne geht, erfahren Sie ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.